Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Mit Martin Winkelheide. Guten Morgen, willkommen zur Sprechstunde. Das gute, allzu gute Leben, es hinterlässt seine Spuren in Form von sichtbaren Polstern, auf den Hüften bei Frauen, bei Männern häufiger am Bauch. Das Fett wird aber auch für uns unsichtbar zwischen und in den Organen deponiert und gelagert, zum Beispiel in der Leber. Die Leber gilt zwar als eher gutmütiges Organ, allzu viel dürfen wir aber doch nicht zumuten. Wenn zu viel Fett eingelagert wird, dann reagiert die Leber, es kommt zu einer Entzündung, ähnlich der Leberentzündung, die von Viren verursacht werden kann. Die Leber leidet oft diskret. Leberentzündung, unser Schwerpunktthema heute. Wenn Sie Fragen haben, können Sie gerne anrufen. Die Nummer unseres Hörertelefons ist die 00800 44 64 44 64. Für alle Ihre Fragen, die für Sie kostenfreie Telefonnummer nochmal 00800 44 64 44 64. Sie können uns auch schreiben, Mails bitte an sprechstunde@deutschlandfunk.de und denken Sie bitte daran, wenn Sie zurückgerufen werden mögen, schreiben Sie bitte auch Ihre Telefonnummer in die Mail hinein. Gleich stelle ich Ihnen unseren Studiogast vor, der Ihre Fragen zum Hauptthema Leberentzündung beantworten wird. Vorher aber noch ein Überblick über die weiteren Themen der Sprechstunde. Um 10.35 Uhr die aktuellen Informationen aus der Medizin. Wir haben drei Themen für Sie vorbereitet. Nebenwirkungen von Medikamenten. Verschreiben Ärzte Risikopatienten zu häufig den Wirkstoff Diclofenac? Nierengesundheit. Eine Zuckerkrankheit ist häufig Ursache für ein Nierenversagen. Und Krebs und Sport. Wie Bewegung Frauen mit Brustkrebs nützt. Die Ergebnisse einer aktuellen Studie. Nach den 11 Uhr Nachrichten schlagen wir das Radiolexikon Gesundheit auf. Der Eintrag von heute ist Fahrtüchtigkeit und wie Medikamente die Fahrtüchtigkeit einschränken. Soweit der Überblick. Ich darf Ihnen unseren heutigen Studiogast vorstellen, Professor Tobias Göser. Er ist Direktor der Klinik und Poliklinik für Gastroenterologie und Hepatologie am Universitätsklinikum in Köln. Schönen guten Morgen, Herr Professor Göser.
Ja, schönen guten Morgen.
Vielleicht sollten wir erstmal gucken, was die Leber alles macht für uns. Also es ist ja ein wichtiges Organ, was viele wichtige Stoffe herstellt, wo aber auch viel gelagert wird und die auch eine Filterfunktion hat. Also die Leber ist hoch, verrichtet immer Höchstarbeit.
Das ist richtig. Die Leber hat eigentlich zwei Grundfunktionen. Das eine ist, es ist die größte Drüse und produziert Gallensekret, also die wir zur Verdauung brauchen, und gibt das dann über den Gallengang an den Darm ab. Zum anderen aber ist es das wichtigste Stoffwechselorgan, das eigentlich in alle unsere Stoffwechselprozesse eingebunden ist.
Macht an die 2000 verschiedene Substanzen.
Das wird sicher nicht reichen.
Das heißt, die Leber arbeitet viel, aber sie ist auch damit vielen Belastungen ausgesetzt. Was sind die wichtigsten Belastungen, die die Leber verkraften muss?
Also erst muss man vielleicht mal sagen, die Leber ist ja im Unterschied zu anderen lebenswichtigen Organen, wie den Nieren zum Beispiel, nicht doppelt angelegt. Wir haben zwei Nieren, wenn eine Niere kaputt geht, haben wir immer noch die zweite, aber wir haben nur eine Leber. Deswegen hat die Natur das schon mal so angelegt, dass die Leber etwa 3 bis 4 Mal so groß ist, wie wir sie eigentlich brauchen. Und deswegen.
Das heißt, er hat Reserve.
Das ist viel Reserve da. Und das ist sicherlich auch der Grund, warum, wenn jetzt irgendeine Belastung auf die Leber zukommt, selbst wenn jetzt, sagen wir mal, 10% der Leber kaputt gehen würde dabei, das überhaupt keine Bedeutung hat. Sondern die Leber wird dann ganz schnell wieder ersetzt. Ja, und innerhalb weniger Tage hat sie wieder die alte Größe.
Wenn wir uns unser tägliches Leben angucken, die Leber hat ja auch eine wichtige Speicherfunktion, die wichtig und richtig war zu Zeiten, als wir durch die Savannen gestriffen sind und Lebensmittel knapp waren. Heute ist das ein bisschen anders. Lebensmittel sind immer verfügbar und eigentlich bräuchten wir gar nicht so viel Speicher.
Ja, also letztendlich würde ich sagen, was unsere Ernährung angeht, spielt die Leber insofern eine wesentliche Rolle, als ja alle Nährstoffe, über die aus dem Darm aufgenommen werden, zunächst mal an die Leber herangeführt werden über die Blutbahn und hier weiter verarbeitet werden. Da wird dann Zucker draus gemacht oder es werden Fette draus gemacht oder Aminosäuren, also sprich Eiweißbausteine, die dann wieder anderen Körperzellen zur Verfügung gestellt werden, dass die dann zum Beispiel ein Hormon draus produzieren können. Und all diese Funktionen laufen ganz unbemerkt im Hintergrund ab, ja, ohne dass wir jetzt jemals drüber nachdenken, solange die Leber in ausreichender Menge vorhanden ist und damit ja, diese Funktion wahrnehmen kann. Und wir merken es eigentlich erst dann, wenn die Funktion nicht mehr ausreichend ist. Das heißt, wenn zu viel Leber schon zerstört ist oder nicht mehr vorhanden ist, warum auch immer, dann laufen diese Prozesse nicht mehr ab und dann können wir zum Beispiel nicht mehr die Nahrungsmittel so verarbeiten wie zuvor. Hm.
Was tut der Leber nicht gut? Also viele wissen, Alkohol ist nicht toll.
Richtig. Also wenn man jetzt guckt, was alles kann so eine Leberentzündung auslösen, was ist eine Leberentzündung? Eine Leberentzündung heißt, dass irgendein entzündlicher Prozess in der Leber abläuft und Leberzellen zerstört. Und wenn die Leberzellen zerstört werden, gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten, wie die Leber darauf reagieren kann. Die eine Möglichkeit ist, sie reagiert, indem die Leberzelle ersetzt wird. Das heißt, passiert gar nichts, so wie das in der Geschichte, in der Mythologie beim Prometheus war.
Wächst die Leber nach.
Da wächst die Leber nach, das tut sie auch. Oder aber es kann auch sein, dass dieser entzündliche Prozess dazu führt, dass sich eine billige Narbe, ein minderwertiges Gewebe bildet an der Stelle und da wächst sie eben dann nicht mehr nach. Und dann fehlt dieses Stück dann dauerhaft. Jetzt zu Ihrer Frage, was alles kann die Leber schädigen? Das ist natürlich bekannt vom Alkohol. Klar, der chronische Alkoholmissbrauch führt dazu, dass Leberentzündung entsteht, aber genauso gut auch Viruserkrankungen, Hepatitis B, Hepatitis C, es gibt Autoimmunerkrankungen, es gibt Galleabflussstörungen, die dazu führen und in letzter Zeit in zunehmendem Maße schlicht und einfach das Übergewicht, das ebenso wie der Alkohol zu einem ähnlichen Bild führt, wir nennen das heute NASH, also nicht-alkoholische Steatohepatitis, sieht genauso aus wie eine alkoholische, führt auch genauso wie eine alkoholische Hepatitis zur Leberzirrhose, aber die Menschen trinken keinen Alkohol, sondern sind nur übergewichtig.
Ist denn klar, warum das Übergewicht so solche gravierenden Auswirkungen hat auf die Leber?
Genau, Sie haben das vorhin in der Anmoderation ja schon kurz angesprochen. Entscheidend ist nicht das Fett, das wir, also es ist das Übergewicht und es ist aber nicht das Fett, das wir außen am Menschen sehen, meinetwegen der Bauch oder die dicken Oberschenkel, sondern es ist das Fett, das zwischen den Darmschlingen liegt. Und dieses Fett wird, wenn genug davon da ist, wird entzündlich verändert. Und diese Entzündung, die dort in diesem also im Bauch befindlichen Fett abläuft, wird an die Leber herangeführt. Und das heißt, die Leber wird die ganze Zeit überflutet mit Entzündungsfaktoren. Nur deswegen, weil dieses Fett da ist.
Also es ist nicht das Fett selber, sondern die Entzündung, die durch das Fett ausgelöst wird und die vielen Botenstoffe, ja, die der Leber Stress machen.
Genau, so kann man sagen. Mhm. Und der zweite Punkt ist, dass durch das Übergewicht sich auch, wie man heute annimmt, die Darmflora verändert und damit entzündliche Prozesse im Darm ablaufen, die wiederum dann von der Darmwand aufgenommen werden und an die Leber rantransportiert werden und auf diesem Wege wieder zu einer Schädigung führen.
Mhm. Das klingt nach einem Teufelskreis, so ein bisschen.
Das ist so, ja, aber letztendlich ist es ein Wohlstandsteufelskreis.
Das ist ja ein Prozess, der nicht von einem Tag auf den anderen läuft, sondern wahrscheinlich über viele Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte.
Also wir wissen es ganz gut bei der alkoholischen Lebererkrankung. Da weiß man, man muss ja schon 20, 30 Jahre lang trinken, bis man so viel Leber geschädigt hat, dass man davon was merkt. Hängt damit zusammen, dass die Leber einfach so überdimensioniert ist und lange, lange sozusagen es verkraftet, wenn Zellen zugrunde gehen. Und erst wenn man so an das letzte Drittel kommt, dann fängt es eben an, dass man die Symptome bemerkt.
Wie ist das bei der Fettleber oder Entzündung, die durch Fett und Übergewicht ausgelöst
Ganz
wird?
Ganz ähnlich, wahrscheinlich auch die Vorlaufzeit entsprechend lang. Wir sehen heute die Patienten dann mit Leberzirrhose im Alter etwa von 60, 65 Jahren.
Was sind denn erste Warnzeichen? Also außer dem Übergewicht?
Letztendlich auftaucht man immer, sieht man erhöhte, oder nicht immer, aber meistens sieht man erhöhte Leberwerte, wird dann meistens auf den Alkohol oder auf Medikamente geschoben. Ja, aber ist gar nicht notwendig, dass man Alkohol oder Medikamente nimmt. Das Fett alleine kann das auslösen. Und dann denkt man sich, na gut, ein bisschen erhöhter Leberwert ist ja nicht so schlimm. Aber wenn das lange, lange so gelaufen ist, irgendwann macht sich das dann doch bemerkbar, dass die Leber ihre Funktion nicht mehr wahrnehmen kann. Das erste ist ja nur ein Hinweis, aber irgendwann wird man dann gelb zum Beispiel, ja, weil die Leberfunktion nicht mehr ausreichend ist, die Stoffe nicht mehr abbauen kann. Es kommt zur Gelbsucht und dann fällt es dann auf.
Sieht man, wie gut die Leber arbeitet, zum Beispiel auf einem Ultraschall?
Nein, kann man nicht sehen. Also man kann im Ultraschall Veränderungen sehen, ob eine Leberverfettung da ist oder gar ob irgendwelche Knoten in der Leber sind. Aber wie gut die Leberfunktion ist, kann man daran nicht sehen. Es ist relativ aufwendig zu bestimmen, wie gut die Leber funktioniert.
Mhm. Manchmal muss man ja auch nachgucken, also eine Probe nehmen von der Leber. Wie das genau funktioniert, hat sich meine Kollegin Renate Rutter angesehen in einer Kölner Klinik, ganz in ihrer Nachbarschaft, am Evangelischen Klinikum Köln-Weiherthal.
Also wir sind hier bei einer Leberspiegelung. Wir entnehmen dann unter Sicht eine Probe aus der Leber, die dann mikroskopisch untersucht wird. Und wir hoffen, dass wir mit dieser mikroskopischen Untersuchung in Verbindung mit der direkten Sicht auf die Leber die Ursache näher eingrenzen können.
Dienstagvormittag, Evangelisches Klinikum Köln-Weiherthal. Dr. Klaus Benz ist dort Chefarzt für Innere Medizin. Die Patientin ist Mitte 50 und hat seit vielen Jahren erhöhte Leberwerte. Mit Blutuntersuchungen und Ultraschall hat man bisher versucht, der Ursache auf die Spur zu kommen. Vergeblich.
Wir setzen jetzt hier eine örtliche Betäubung, damit die Einstichstelle nicht wehtut. Dann machen wir mit einem Skalpell einen kleinen Stich und gehen dann mit einer dünnen Nadel an diesem Punkt in den Bauchraum ein. So, jetzt müssten Sie mal einen dicken Bauch machen und locker lassen. Super. So, und locker lassen. So, jetzt bitte mal die Luft anmachen. Wir blasen jetzt hier in den Bauchraum, damit sich die Bauchdecke von den inneren Organen abhebt, Lachgas rein. Andernfalls könnten wir nicht sehen im Bauchraum. Wenn genügend Luft drin ist, dann gehen wir mit einem dünnen Endoskop, mit einem starren Endoskop, durch diese Öffnung in den Bauchraum und werden dann hoffentlich bald die Leber sehen.
Ein röhrenförmiges optisches Untersuchungsgerät kommt hier zum Einsatz mit einer Lichtquelle und einer kleinen Kamera. Über einen Bildschirm kann der Arzt nun die Leber ansehen und beurteilen.
Raumlicht bitte ausmachen. Wir sehen jetzt hier direkt die Leberoberfläche. Die wirkt etwas entzündet. Direkt vor uns, wir sehen jetzt hier, die Leber besteht aus zwei Lappen, dem rechten Leberlappen und dem linken Leberlappen. Wir sind jetzt hier am linken Leberlappen. Wir können sehr gut die Oberfläche erkennen. Und wir sehen in der Rötung eine Entzündung und man sieht auch stellenweise unterschiedlich ausgeprägt auf der Leberoberfläche hier, das sind diese weißen Streifen, Vernarbungen. Diese Vernarbungen entstehen durch eine chronische Entzündung. Wir wechseln jetzt und gucken uns den rechten Leberlappen an. Der rechte Leberlappen weist ähnliche Veränderungen auf wie der linke Leberlappen. Man sieht auch hier an der Leberoberfläche Vernarbungen, hier einen relativ langen Vernarbungsstrang. Wir sehen aber, dass schon die Entzündung im Laufe der Jahre ihre Zeichen hinterlassen hat. Und wir werden jetzt gleich aus dem rechten Leberlappen eine Probe entnehmen. Hier wäre, glaube ich, eine geeignete Stelle für die Punktion. Meine Kollegin macht jetzt hier eine örtliche Betäubung. Ah, wir sehen hier die Nadel durchs Bauchfell kommen, etwas zurück.
Die dünne Punktionsnadel, die hier verwendet wird, ist etwas dicker als 1 Millimeter.
Ich gehe jetzt hier mit der Punktionsnadel rein, ein Stück näher dran bitte. Ja. Zack, blutet es leicht. Wir schauen, was wir für eine Probe gewonnen haben. Ausreichend viel, ein großer, wie man sagt, Punktionszylinder, den wir jetzt asservieren und der dann mikroskopisch untersucht wird.
Eine Reportage von Renate Rutter war das. Ja, eine besondere Form der Leberbiopsie?
Nein, das ist durchaus eine Standard-Leberbiopsie. Letztendlich gibt es ja zwei Möglichkeiten, die Lebergewebe zu gewinnen. Die eine Möglichkeit ist, wie hier beschrieben, im Rahmen einer Mini-Laparoskopie, das heißt, man spiegelt die Leber, was den Vorteil hat, dass man auch die Oberfläche der Leber mitbeurteilen kann, sehen kann, ob da schon eine Zirrhose da ist, ob die Leberoberfläche glatt und spiegelnd ist oder ob die schon knotig verändert ist. Die Alternative dazu ist, dass man Ultraschall gezielt die Leber punktiert, was schneller geht und eben dann nicht den OP bedarf.
Aber dann muss der Pathologe ran.
Genau, da muss der Pathologe ran. Aber das ist ja eigentlich immer erst der zweite Schritt. Zuerst macht man eine ganze Reihe von diagnostischen Maßnahmen, die man so im Blut nachweisen kann.
Heißt konkret, wonach wird geguckt?
Also wenn jemand mit dauerhaft erhöhten Leberwerten kommt, man macht es sicherlich nicht, wenn einmalig die Leberwerte erhöht sind, sondern wenn die einmal erhöht sind, sagt man, guckt es nochmal nach in 2 bis 3 Monaten, ob sie immer noch erhöht sind. Wenn das dann so ist, dann bestimmt man Hepatitis B und C Marker, die kann man im Blut bestimmen. Ebenso kann man schauen nach indirekten Zeichen des Alkohols, man kann schauen nach diesen Autoimmunerkrankungen, also in eine Erkrankung, bei der die Entzündung jetzt nicht durch irgendein Virus getriggert wird, sondern indem die Entzündung durch das Autoimmunsystem, ein fehlgeleitetes Autoimmunsystem passiert. Und oder man kann eben dann noch gewisse Stoffwechselerkrankungen wie die Eisenspeicherkrankheit und die Kupferspeicherkrankheit und dann vielleicht noch die Galleabflussstörungen. Alle die kann man zunächst mal im Blut mit Hilfe von Antikörpern oder einfachen Tests nachweisen.
Wenn das passiert ist und man dann sagt, nee, wir brauchen trotzdem jetzt mal eine Biopsie. Was kann ich daraus lesen? Wie viele Leberzellen noch richtig arbeiten?
Genau, die Biopsie zeigt mir in der Hauptsache, ob der Prozess, der jetzt in der Leber gerade abläuft, ob der eher vernarbend ist oder ob der nicht vernarbend ist. Also ob das eher Richtung Prometheus geht, sprich die Zellen werden nachgebildet oder es wird viel billiges Gewebe gebildet, weil es gibt kein gutes Verfahren, um eine geringe Vernarbung mit Ultraschall oder ähnlichen Verfahren nachzuweisen. Es gibt zwar ein neues Verfahren, mit dem wir die Leberdichte nachweisen, das ist der sogenannte Fibroscan, den wir auch anbieten. Aber der hat seine Stärken schon einerseits im Bereich zu sagen, es liegt überhaupt kein Bindegewebe vor oder aber es ist schon deutlich zu viel Bindegewebe. Aber in dem Bereich dazwischen ist es oft schwierig und da hilft dann die Biopsie sehr.
Sie haben vorhin gesagt, es gibt ja viele Ursachen, warum eine Leber sich entzünden kann. Ein wichtiger Grund eben sind Viren zum Beispiel. Also bei der Hepatitis C gibt es hat sich viel getan. Inzwischen lässt sie sich nicht nur behandeln, sondern auch gut heilen. Bei der Hepatitis B kann man zumindest die Viren gut kontrollieren, auch das über lange Zeit. Wie sieht das aus, wenn durch Übergewicht und Fett sozusagen die Leber sich entzündet? Hat man ähnlich gutes Repertoire, gute Medikamente im Köcher, um das wieder rückgängig zu machen?
Also die einfachste Lösung ist in der Tat einfach abnehmen. Das heißt, wenn wir das Gewicht wieder abnehmen, dann geht die Leberverfettung wieder weg. Man versucht es heute durch Medikamente in diesen Prozess einzugreifen. Da laufen eine Vielzahl von Studien, wird intensiv dran geforscht. Aber noch ist keins der Medikamente so weit, dass man sagen kann, damit können wir eingreifen. Letztendlich bleibt nur die irgendwie zu erzielende Gewichtsabnahme als einziges Mittel, um die Leberverfettung zu behandeln.
Klingt einfach, aber ist in der Realität gar nicht so einfach.
Ne? Extrem schwierig, wenn man die Bevölkerungsentwicklung anschaut, wie wir immer mehr und mehr an Gewicht zulegen im Durchschnitt, die Übergewichte ist immer mehr und mehr zunimmt in der Bevölkerung, muss es ein ganz schwieriges Problem.
Welchen Faktor hat Sport, zum Beispiel Bewegung, oder sagen wir lieber Bewegung statt Sport?
Ja, also Sport ist ein entscheidender Punkt, weil letztendlich Sport führt dazu, dass man Kalorien verbrennt. Aber das heißt natürlich auch, man darf immer nicht mehr essen, als man auch verbrennt. Und in der Regel verbrennen wir weniger, als wir essen. Wenn ich jeden Tag für 8000 Kalorien trainiere, dann darf ich auch 8000 essen. Aber wenn ich nur für 500 trainiere, dann darf ich halt nur die 500 extra essen.
Heißt praktisch, Bewegung und Sport hilft, das Gewicht zu halten, aber ist nicht unbedingt das ideale Rezept zum Abnehmen?
Genau so ist es. Abnehmen geht letztendlich nur, indem wir tatsächlich eigentlich bei jedem Essen einfach ein Drittel weglassen.
Nun haben Sie vorhin gesagt, es dauert lange, bis die Leber anfängt, sich umzubauen. Wie ist denn das mit dem Abnehmen, wenn Menschen sagen, okay, jetzt nehme ich dann 10 Kilo ab oder 20 Kilo ab, erholt sich die Leber dann sofort wieder?
Genau, das geht auch sehr schnell wieder. Wir wissen, dass die Leber innerhalb kürzester Zeit das Bindegewebe wieder abbauen kann, zumindest etwas. Aber wenn eine volle Zirrhose da ist, dann in der Tat dauert es viele Jahre, bis das wieder zurückgebaut ist.
Leberentzündung. Die Leber leidet oft diskret. Unser Schwerpunktthema heute. Zu Gast im Studio Professor Tobias Göser vom Universitätsklinikum in Köln. Er hat Ihre Fragen gesichtet und eine Menge Fragen wieder mitgebracht. Wir stellen aber direkt auch einen Hörer hinein, Sven Möckel aus Rostock. Schönen guten Morgen, Herr Möckel.
Ja, guten Morgen, hallo.
Bitteschön.
Ja, ich hatte vor einigen Monaten starken Magendruck, also fast nicht mehr aushaltbar und Sodbrennen verstärkt. Bin dann zu einem Nephrologen gegangen und der hat mich dann untersucht, habe Magenspiegelung machen lassen. Und die Ärztin, als sie die Diagnose dann vorgenommen hat, hat mich dann richtig zur Brust genommen und gesagt, ich habe eine Fettleber. Und das hat sie in einem sehr mahnenden Ton getan. Ich habe was ganz anderes erwartet. Ich dachte, ich habe irgendwas mit dem Magen oder mit der Galle. Und mir wurde dann eröffnet, dass ich also eine ungesunde Lebensweise führe. Ich bin, ich habe jetzt zwar ein paar Kilo zu viel, bin aber nicht übermäßig übergewichtig, treibe auch zweimal die Woche Sport, ernähre mich normal, ich würde nicht sagen super gesund, aber gesund genug, trinke, wenn Alkohol, nur am Wochenende ein, zwei Bier oder das Wein, also auch nicht übermäßig, und war dann doch ziemlich geschockt, weil sie sagte, dass die Lebensumstände, die bei ihnen zu einer Fettleber geführt haben, und ich soll mich doch mäßigen. Jetzt habe ich natürlich Angst, was daraus werden könnte, und ich jetzt nicht so richtig weiß, was kann ich jetzt überhaupt noch tun, weil ich dachte, ich lebe gesund. Ja, und das ist doch schockierend gewesen.
Ja, also davon zu zwei Sachen zu sagen. Das erste ist, die Leber tut eigentlich nicht weh. Was man spüren kann, der Leber ist so ein dumpfer Druck, ja, aber das ist eher ungewöhnlich, weil das Organ ja sehr langsam das Fett einlagert und damit sich daran gewöhnt, dass da einfach ein bisschen mehr Spannung auf die Kapsel kommt. Also ich denke, der Schmerz, den Sie beschreiben, der hat mit der Leber nichts zu tun. Zweitens, die Fettleber findet man typischerweise bei über 90% bei übergewichtigen Menschen. Aber es gibt auch Menschen, die normalgewichtig oder sogar untergewichtig sind und trotzdem eine Fettleber haben, hängt dann mit einer genetischen Mutation zusammen, die wir inzwischen schon kennen. Um das zu unterscheiden, kommen Sie nicht drum rum, vielleicht einfach mal zu sagen, nehmen Sie 3-4 Kilo mal ab. Man weiß so, die ersten 3-4 Kilo machen für die Fettleber das Entscheidende. Wenn Sie versuchsweise 3-4 Kilo runterholen, indem Sie einfach sagen, ich esse es mal nur die Hälfte, und dann ist die Fettleber weg, dann ist es tatsächlich ernährungsbedingt. Wenn sich daran nichts ändert, dann könnten Sie so eine Form haben des Normalgewichts, der normalgewichtigen Fettleber. Dann müsste man das weiter abklären, zum Beispiel, dass es doch irgendwo eine Unverträglichkeit gegen ein Medikament oder gegen irgendeinen Nahrungsstoff ist.
Seit 8 Wochen treibe ich nämlich erst Sport und habe seitdem auch meine Ernährung noch bewusster vorgenommen. Ja. Und trotzdem nehme ich nicht ab. Nicht, ja. Null.
Sie müssen abnehmen, wenn Sie wenig genug essen. Das ist immer ein Bilanzproblem. Wenn Sie weniger essen, werden Sie abnehmen.
Also der Sport hilft nur sozusagen, Gewicht zu halten. Dann.
Ja.
Herzlichen Dank an Sven Möckel aus Rostock und alles Gute auch beim Abnehmversuch. Eine Hörerin hat uns aus dem Schwarzwald hat uns angerufen und fragt, wie sieht das eigentlich aus mit Vollwertkost? Hilft das, Leberproblemen vorzubeugen oder möglicherweise auch zu behandeln?
Ich denke mal in jedem Fall, und zwar deswegen, weil die Vollwertkost den Körper die Nahrungsmittel nicht so rasch zuführt, wie das zum Beispiel die hoch aufbereitete Kost ist, wie zum Beispiel das normale weiße Mehl oder die süßen Getränke oder Essen. Also Vollwertkost dient dazu, dass die Energie langsamer vom Körper aufgenommen wird und damit etwas gleichmäßiger verteilt wird, weniger hohe Insulinspiegel entstehen und damit auch weniger Verfettung in der Leber ist.
Ein Hörer aus Norddeutschland berichtet, er hatte eine Pilzvergiftung und dann sind die Leberwerte auch hochgegangen und er macht sich natürlich Sorgen.
Also die Pilzvergiftung ist immer wieder Thema. Generell muss man sagen, es gibt eigentlich für die Leber nur einen richtig giftigen Pilz, das ist der Knollenblätterpilz, den, wenn man ihn in ausreichender Menge zu sich nimmt, so auch zum Leberversagen führt. Die meisten Pilzvergiftungen, die von Patienten berichtet werden, sind ja einfach Unverträglichkeiten, erkennt man daran, wenn man den Pilz isst und er bricht sofort, dann spricht es gegen einen Knollenblätter. So ein Knollenblätterpilz typischerweise fängt mit dem Erbrechen erst nach 1 bis 2 Tagen an. Wenn es aber eintritt, ist es meistens zu spät.
Leberentzündung, unser Thema heute. Zu Gast im Studio Professor Tobias Göser vom Universitätsklinikum in Köln. Und es gibt viele Fragen. Eine Frage kommt aus Norddeutschland von einer Hörerin, die wissen möchte, wie baut man Ferritin ab? Sie hat eben besonders hohen Wert und die Frage ist, welche Rolle hat dieses Ferritin?
Also Ferritin ist ein Wert, den es unter anderem gibt bei der sogenannten Eisenspeicherkrankheit. Aber Ferritin ist auch gleichzeitig ein Wert für sehr viele andere Erkrankungen, zum Beispiel auch für den Alkohol. Und da Alkohol zu einer Leberentzündung führt und die Eisenspeicherung ohne Alkohol auch, kann man den Ferritinwert hier nur bedingt vertrauen. Generell gilt, unter einem Wert von 1000 für das Ferritin hat man keine richtige Lebererkrankung.
Hm. Am Telefon ist Henning Flores aus Hamburg. Schönen guten Morgen. Bitte sehr.
Ja, schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Bitte schön. Sie warten schon eine ganze Weile.
Ja, die Frage ist vorher schon mal angesprochen worden. Es geht um Ernährung und inwieweit. Ich habe eine Fettleber und ich kann mich leider nicht bewegen. Da hat der Herr Göser schon gesagt, bei Fettleber viel Bewegung. Aber bei mir ist es so, ich bin da querschnittsgelähmt. Ich habe das Eigencholesterin ist zu hoch dann und die Fettleber ist hoch. Und die Frage ist jetzt, kann ich da mehr machen als die ballaststoffreiche Ernährung oder kann man da Medikamente vielleicht noch einsetzen oder kann man da eigentlich gar nicht viel machen, dass die Leber eigentlich dann verfettet bleibt?
Also das Cholesterin hat ja zunächst mal mit der Leberverfettung nichts zu tun, sondern es sind die sogenannten Triglyceride, die die Leber verfetten. Wenn das Cholesterin hoch, und das Cholesterin, muss man auch sagen, stammt nur zu einem kleinen Teil aus der Nahrung, Großteil wird es von der Leber selber produziert, 85-90% davon. Jetzt, wenn das Cholesterin hoch ist, dann muss man unterscheiden, ist das gute oder das schlechte Cholesterin, also das LDL und das HDL ist hoch. Gibt es ein familiäres Risiko bei Ihnen? Wenn das der Fall ist, müsste man sich überlegen, ob man nicht einen Cholesterinsenker einsetzt. Hat aber jetzt erstmal mit der Leber nichts zu tun.
Also der Zusammenhang zwischen Leber, also Fettleber und Cholesterin ist gar nicht da.
Nee.
Das heißt also, was kann ich dann machen, um die Fettleber, das haben Sie aber vorhin, glaube ich, schon gesagt, dann heißt es ballaststoffreich essen und bewegen geht leider nicht, aber kann man da vielleicht ein Medikament noch einsetzen oder ist das schwierig bei Fettleber?
Ja, es gibt noch kein Medikament dafür und was Sie, wie gesagt, machen können, ist einfach weniger essen. Ich sag mal, die Fettleber ist einfach ein Ernährungsproblem. Entweder zu viel Alkohol oder zu viel Kalorien.
Hm. Herzlichen Dank an Henning Flores und Grüße nach Hamburg. Ein Hörer aus Rabenau berichtet, bei seiner Frau ist eine sogenannte primärbiliäre Leberzirrhose festgestellt worden. Und er fragt, was gibt es für Möglichkeiten, das Fortschreiten der Krankheit aufzuhalten? Vielleicht auch erstmal, was ist das für eine Form der Leberzirrhose?
Genau, wir hatten ja vorhin darüber gesprochen, die primärbiliäre Zirrhose, heute nennen wir sie primärbiliäre Cholangitis, also Gallengangsentzündung, ist eine Entzündung an den kleinen Gallengängen in der Leber, durch die diese zugrunde gehen. Das ist vermittelt über eine Fehlsteuerung des Immunsystems. Und im Laufe der Zeit gehen mehr und mehr von den kleinen Gallenwegen kaputt. Damit kann die Galle nicht mehr abfließen, bleibt dann sozusagen in der Leber hängen, stockt da und löst da eine Entzündung und letztendlich eine Zirrhose aus. Früher hat man die Erkrankung immer nur im Stadium der Zirrhose diagnostiziert. Darum hieß es dann auch die primärbiliäre Zirrhose. Heute haben wir aber Marker im Blut, mit denen wir das sehr viel früher feststellen können. Deswegen sagt man heute primärbiliäre Cholangitis. Und erfreulich ist, wenn man typischerweise mit Ursodesoxycholsäure behandelt, kann die ganz überwiegende Anzahl der Patienten so gut behandelt werden, dass sie nie zur Zirrhose kommen. Über 80%.
Herr Winter aus Bayreuth ist am Telefon. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Geht um Folgendes. Bei meiner Frau ist das Vitamin B12 erhöht, ohne dass man dafür eine richtige Erklärung hat. Mhm. Es wurde mal gesagt, es könnte sein, dass an der Leber was wäre, weil die Leber das Vitamin B12 speichert. Mhm. Und wenn Leberzellen aufgelöst werden, dass das dann freigesetzt wird.
Das ist prinzipiell denkbar, aber dann müssten ja parallel dazu die Leberwerte sehr hoch sein. Also da müsste man schon tausender Werte erwarten, die man dann parallel dazu sieht. Der Hauptgrund für die B12-Erhöhung ist entweder die Ernährung oder aber, muss man auch wissen, die Vitaminbestimmung ist ein sehr unzuverlässiger Wert. Aha. Also das ist kein so hart in Stein gemeißelter Wert, wo wir sagen, der Wert ist erhöht, da ist was los. Die gute Nachricht ist, es ist genug da.
Was würden Sie Frau Winter dann raten?
Das ignorieren. Nichts machen.
Ist angekommen, Herr Winter?
2000 liegt oder so, das...
Der Wert ist nicht nach oben nicht genormt. Ja, insofern ist B12 spielt eine Rolle, wenn zu wenig da ist, aber nicht, wenn zu viel da ist.
Selen ist übrigens auch erhöht. Ich weiß nicht, ob das damit in Zusammenhang hängen kann.
Ich glaube, dass das ein Messproblem ist.
Ja.
Also nichts, was mir jetzt Sorgen machen würde.
Also B12 ist zweimal gemessen worden in Abständen. Okay, dann braucht man sich da keine Sorgen machen.
Nee, ganz sicher nicht.
Hm.
Ja.
Okay. Danke ich Ihnen ganz herzlich, Herr Winter aus Bayreuth. Aus der Nähe von Freiburg hat uns einen Anruf erreicht von Herrn Ebke, der sagt, seine Gamma-GT-Werte sind seit Jahrzehnten dauerhaft erhöht. Sein Arzt sagt, das sei eine harmlose Anomalie. Kann das sein oder soll er sich noch weiter untersuchen lassen? Er berichtet, dass er gesund lebt und so gut wie gar keinen Alkohol trinkt.
Das ist eine ganz wichtige Frage. Also deswegen, weil die Gamma-GT ist ja einer der Werte, die Leberschäden anzeigen können. Gilt ja auch so das sogenannte Säuferenzym. Also typischerweise durch Alkohol wird es ausgelöst, aber auch durch eine Vielzahl anderer Stoffe, durch Medikamente, durch Tees, durch Nahrungsergänzungsmittel, all die können die Gamma-GT nach oben bringen oder auch einfach nur die Verfettung. Wichtig zu wissen ist, wenn isoliert die Gamma-GT erhöht ist, dann hat man statistisch gesehen letztlich lediglich in 15% der Fälle tatsächlich eine Lebererkrankung. In 85% der Fälle handelt es sich um ein wirklich harmloses Beigeschehen. Ich glaube, da muss man einfach sich nochmal die Leber genau angucken, vielleicht auch mal so einen Fibroscan, so eine Leberdichtemessung machen und wenn das alles in Ordnung ist, dann kann man sich beruhigt zurücklehnen und sagen, gut, dann ist es so. Aber man muss einfach mal die Diagnostik gemacht haben.
Frau Kabaum aus Mannheim ist am Telefon. Schönen guten Morgen.
Ja, hallo. Ich habe jetzt auch schon seit längerem erhöhte Leberwerte und mein Arzt hat das jetzt mit dem Ultraschall auch überprüft. Also ich habe statt Leberwert, ich glaube 40 ist der Grenzwert, ich habe 164. Und ich habe jetzt auch schon natürlich online viel recherchiert, was das sein könnte. Der Grund dafür, also mein Arzt hat gesagt, das kann sich das nicht erklären. Ich habe zufällig jetzt auch über Familie erfahren, dass meine beiden Brüder haben auch erhöhte Leberwerte, aber ich weiß jetzt nicht, wie hoch da der Wert ist. Aber was ich jetzt eben fragen wollte, ist, ich trinke sehr viel Tee und die meisten Tees haben Süßholz als Bestandteil und habe jetzt auch also ganz gegensätzliche Informationen online gefunden. Einerseits Süßholz wäre gut für die Leber und andererseits auf irgendeine Seite, dass es eben genau das Gegenteil bewirken könnte. Kann das auch ein Grund sein?
Das kann ein Grund sein. Zwei Sachen sind in Ihrem Fall wichtig. Das eine ist die Höhe der Leberwerte. Wenn sie langfristig erhöht sind, spielt eigentlich keine große Rolle. Ob das heute bis 50 weniger oder mehr sind, spielt keine Rolle. Sondern entscheidend ist, dass man darüber nachdenkt, warum es so ist. Dazu macht man einfach eine Reihe von diagnostischen Maßnahmen, die wir vorhin kurz besprochen haben. Also gucken nach den Autoimmunerkrankungen, nach den Galle-Abflussstörungen, nach der Virushepatitis. Und wenn das alles nicht der Fall ist, dann würde ich in der Tat denken, könnte es sein, dass es das Süßholz ist. Wenn Sie es absetzen, würde man erwarten, dass etwa in 2 Monaten die Werte sich normalisiert haben sollten, wenn das der Grund war. Hm. Ich erinnere mich an eine Patientin mit grünem Tee, bei der das passiert war.
Bei grünem Tee?
Mhm. Grünen Tee abgesetzt, alles war weg.
Okay. Frau Kabam aus Mannheim, herzlichen Dank für Ihren Anruf. Da schließt direkt eine Frage von einem Hörer aus Brandenburg an. Der berichtet, es gibt ja viele frei verkäufliche Präparate und auch Lebensmittel angeblich zur Leberentgiftung, also so Detox-Geschichten. Mhm. Was ist davon zu halten?
Die Antwort ist schnell gegeben. Es gibt keine einzige Möglichkeit, die Leber zu entgiften. Die Leber entgiftet uns, wir können nicht die Leber entgiften. Das ist einfach falsch rum gedacht. Und diese Medikamente, bestenfalls schaden sie nicht. Aber ich würde da dringend von abraten, weil jeglicher Nutzen oder nicht bewiesen ist.
Ein Hörer hat uns gemailt, er hat leicht grenzwertige Leberwerte, sagt er, und einen erhöhten Blutdruck. Er macht Yoga 2-mal die Woche, Leichtathletik und Volleyball, fährt viel Fahrrad, trinkt von Sonntag bis Mittwoch keinen Alkohol, ansonsten mal 2 Bier oder 2-3 Gläser Wein. Und er macht sich Sorgen, dass er irgendwie durch das Blutdruckpräparat, dass das so einen Effekt haben könnte auf die Leberwerte.
Also im Prinzip kann jedes Medikament natürlich Leberwerte auslösen, die dann ansteigen. Aber man muss natürlich auch dran denken, gerade im Zusammenhang mit Blutdruck. Es gibt das sogenannte metabolische Syndrom, gekennzeichnet durch Blutdruckerhöhung, Leberwerterhöhung und Übergewicht. Und wenn das der Fall wäre, dann wäre nicht das Blutdruckmedikament verantwortlich, sondern das Übergewicht. Und wie gesagt, rauskriegen tut man es. Die ersten 3 Kilo, die man abnimmt, führen in der Regel dazu, dass die Leberwerte zurückgehen.
Am Telefon Susanne Behrens aus Nordfriesland. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Hallo. Morgen. Es geht nicht um mich, sondern um meinen Sohn. Mit 17 Jahren haben wir den Morbus Meulengracht bei ihm festgestellt. Ich weiß, dass das keine dramatische Krankheit ist. Er ist jetzt 22 und er hat außerdem noch Hashimoto, einen ganz kleinen Gallenblasenpolyp, eine Histaminintoleranz soll er auch haben. Und ich war jetzt gerade letzte Woche bei ihm in Hamburg zu Besuch. Und er war ganz gelb. Und mir wird immer gesagt, das liegt an dem Meulengracht, dass das nicht ordentlich abgebaut wird. Aber mein Mann hat das auch, also von dem hat er das ja geerbt.
Das ist erblich,
und, mein Mann kenne ich jetzt 30 Jahre lang und den habe ich noch nie gelb gesehen. Und mein Sohn sah letzte Woche aus, also ich war echt erschrocken. Und die Leberwerte sind immer gut. Autoimmunhepatitis wurde auch schon einmal kontrolliert. Und ich wollte mal fragen, ob es noch andere Ursachen gibt oder ob man noch was anderes überprüfen kann, weil, also er hat mir echt nicht gefallen. Also
das ist jetzt aus der Ferne natürlich schwer zu sagen. Also prinzipiell muss man dazu sagen, der Meulengracht heißt zwar Morbus, also Krankheit, ist aber keine Krankheit, sondern ist einfach ein Spiel der Natur, muss man sagen, in dem ein Abbauenzym nicht ganz so schnell arbeitet wie sonst. Typisch ist für den Meulengracht, die anderen Leberwerte sind völlig normal. Es ist eine besondere Unterteil der Bilirubin, des Bilirubins, des gelben Farbstoffs, der erhöht ist. Und der Wert steigt an, wann immer man nüchtern ist. Je länger man nichts isst, desto höher ist der Wert. Und es könnte nicht sein, wenn Sie Ihren Sohn gesehen haben, nachdem er 12, 24 Stunden lang nichts gegessen hat oder die Nacht durchgefeiert hat, dann kann der Wert ansteigen. Der muss auch, das kann auch genetisch ein bisschen verändert sein, wie bei Ihrem Mann, sodass bei Ihrem Sohn das stärker zum Ausdruck kommt. Aber die Werte können schon ganz ordentlich hochgehen beim Meulengracht. Ist aber harmlos, immer harmlos.
Also selbst seine Kommilitonen, die dann teilweise aus anderen Ländern kommen, also die machen sich schon teilweise über ihn lustig, über seine Hautfarbe.
Da muss man nochmal gucken, ob wirklich das ein Meulengracht ist. Das kann ja auch... Vielleicht stimmt die Diagnose nicht, aber wenn das eine Meulengracht ist, dann kann ich Ihnen soweit helfen. Es ist ganz harmlos.
Ja, also das ist genetisch fest, also das ist tatsächlich also genetisch untersucht worden. Okay. Also da, aber Sie haben auch keine andere Idee für diese Gelbfärbung der Haut und der Augen.
Doch, habe ich viele. aber das lässt sich aus der Ferne schlecht beantworten. Deswegen sage ich, dann muss man nochmal drüber nachdenken. Tatsächlich gibt es einen anderen Grund, den er vielleicht zusätzlich hat.
Frage, ob man doch nochmal sagt, man geht nochmal dann tatsächlich zum Hepatologen.
Ja.
So, das würden Sie schon anraten.
Ja.
Okay, das wollte ich eigentlich
wissen. Okay, gerne.
Dann sage ich ganz vielen Dank.
Gerne.
Sehr gerne. Tschüss, danke, tschüss.
Tschüss, wir haben gesprochen mit Susanne Behrens aus Nordfriesland. Aus Stuttgart kommt die Frage von Frau Krieger. Sie berichtet, bei ihr sind seit 5 Jahren durch Zufall Zysten in der Leber entdeckt worden, mehrere. Die werden jedes Jahr untersucht, aber es wird nicht behandelt. Muss sie mehr tun, fragt sie.
Also Zysten in der Leber sind was ganz Häufiges, hat, wenn man genau genug guckt und wenn man auch kleine Zysten sieht, fast jeder Mensch, sind absolut harmlos. Also es ist eine Ultraschalldiagnose und wenn das eine klassische, einfache Zyste ist, braucht die auch nicht kontrolliert zu werden.
Eine Hörerin hat uns gemeldet und fragt, wenn das Problem das Fett im Bauch ist, kann man das nicht einfach absaugen?
Ja, schön wäre. Das ist aber ein bisschen eine andere Form, als ist eine andere Fettart, als wir sie unter der Haut haben. Und die liegt so auch um den Darm drumherum, dass es nicht möglich ist, dieses Fett abzusaugen. Man kann es tatsächlich nur im Rahmen der Gewichtsreduktion loswerden.
Ein Hörer berichtet, dass bei ihm seit der Gallenblasenentfernung erhöhte Leberwerte vorliegen und die sind aber in den letzten Jahren dann nochmal massiv angestiegen. Er fragt, was kann man da machen?
Also da würde ich auch dazu raten, einen Hepatologen aufzusuchen, weil die Gallenblasenoperation erklärt, außer dass irgendwas dabei nicht so gelaufen, wie es hätte sollen, nicht erklären, wieso die Leberwerte ansteigen.
Ein Hörer hat eine Frage noch zu der griechischen Mythologie, die wir angesprochen hatten, dass Zeus Prometheus zur Strafe, dass er den Menschen das Feuer gebracht hat, eben anketten ließ und der Adler hat ihm immer was von der Leber weggefuttert und die Leber ist dann nachgewachsen. Woher wussten die alten Griechen, dass die Leber nachwächst? Gibt es dafür eine Erklärung?
Also ich finde die Frage richtig gut. Ich kann sie nicht beantworten. Ich weiß nicht, ob die Griechen auch geglaubt haben, dass sie nachwächst oder ob der Adler vielleicht immer nur ganz klein bisschen rausgenommen hat und die Griechen wussten, naja, das macht dann erstmal nichts, wenn man immer nur ein bisschen was rausnimmt. Aber ich kann die Frage nicht beantworten. Aber eine gute Frage.
Gucken, wir bleiben dran. Ja. Leberentzündung. Die Leber leidet oft diskret. Das war heute Thema der Sprechstunde. Herzlichen Dank an alle Hörer, die uns gemeldet haben und die uns angerufen haben. Dank an unseren Studiogast, Professor Tobias Göser vom Universitätsklinikum in Köln.